Da kann es auch mal sein, dass der Ton ein bisschen rauer wird, ja, wenn, je nachdem, wer natürlich gegenüber sitzt und je nachdem, was passiert. Der Kunde ist hier König und das ist absolut wahr, dieser Spruch.
Weil für den Kunden ist es natürlich auch immer angenehmer, wenn du eine Person hast, die du ansprechen kannst.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, heute wieder mit einer neuen Folge. Mein Name ist Carmine Sena, ich werde auch Mino genannt, das ist ein bisschen einfacher. Und mir gegenüber sitzt wie immer meine wunderschöne, auch an diesem Morgen, Co-Founderin und beste Freundin Paula Vorwerk. Paula, wie geht es dir denn heute?
Wunderbar, wunderbar, mir geht's super, ich freue mich auf die Folge. Ich glaube, das wird nochmal richtig interessant heute, das ist auch ein ganz persönliches Anliegen von mir, dieses Thema. Genau, aber kurz vorab, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut soweit. Auch wenn wir uns heute mal ein bisschen früher als sonst treffen, einfach weil wir beide so busy Leute sind, ne? Und so viele Termine haben, dass wir es mal die Aufnahme Donnerstag machen. Ihr wisst ja, normalerweise machen wir das ja Samstag, einen Tag vor Veröffentlichung, damit wir mit den Themen auch sehr aktuell sind. Das heißt, wenn jetzt irgendwas bis Sonntag passiert, tut es uns leider leid. Das können wir heute nicht mit aufgreifen. Aber dennoch umso schöner, denn ich freue mich ja, wie du weißt, immer darauf mit dir zu reden. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch direkt loslegen, oder?
Ja, let's go.
Was ist das heutige Thema?
Ja, das heutige Thema ist Kundenservice. Es wird vielleicht die ein oder anderen überraschen, warum man darüber eine eigene Folge machen muss. Wie ihr wisst, bin ich bei uns im Unternehmen für den Vertrieb zuständig. Das heißt, auf B2B-Seite spreche ich unsere Kunden an und bin aber auch die Ansprechpartnerin für bereits bestehende Partnerschaften. Und ja, pflege quasi den Kundenkontakt und mache quasi alles, was die Kunden von uns verlangen oder leite das weiter an die verschiedenen Departments. Und ich habe im Laufe der Zeit, vor allem jetzt, da wir ja schon doch eine beträchtliche Anzahl an Kunden haben und natürlich dementsprechend auch immer mehr Anfragen reinkommen, gemerkt, wie wichtig guter Kundenservice ist. Ja. Also das ist das A und O der Kundenbindung. Wenn ihr wollt, dass die Leute bzw. die Firmen bei euch bleiben, vielleicht wiederkommen, vielleicht noch mal einen Kauf tätigen oder wie bei uns die Verträge verlängern, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr über die Zeit hinweg ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu den Kunden aufbaut. Und ihr werdet das jetzt im Laufe der Folge merken, auch wir haben Fehler gemacht, auch wir haben misskommuniziert, auch wir mussten quasi zugeben, dass wir Fehler gemacht haben, aber das gehört alles dazu.
Absolut.
Und ich hatte dich ja gebeten, Mino, dass wir über dieses Thema eine Folge machen, weil ich einfach finde, dass die jungen Gründerinnen und Gründer da draußen das auf jeden Fall mitnehmen sollten, wenn sie jetzt an sowas vielleicht noch gar nicht gedacht haben, weil wir haben es vorher auch nicht. Wir wurden da reingeworfen. Und genau, wir haben einfach über die Zeit gemerkt, wie wichtig das einfach ist für ein Unternehmen, ne?
Ganz typisch natürlich bei einem Startup ist, das hat mir ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen, man fokussiert sich immer so ein bisschen auf das Produkt, ne, und den Service. Und so, ich habe ein geiles Produkt, geiles Service, alle wollen es haben, blablabla. Aber alles, was so drumherum anfällt, wird meistens irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und das ist natürlich super, super wichtig. Und wie du sagst, ist das bei uns natürlich auch nochmal eine etwas andere Perspektive, weil wir ja ein Plattformmodell sind. Was bedeutet, wir bespielen zwei Seiten. Und du sagst das ja richtig, auf der B2B-Seite für den Vertrieb bist ja du zuständig, um mit den Hochschulen zu kommunizieren. Das sind unsere Kunden, die nennen wir auch intern wirklich Kunden, weil der Kunde ist derjenige, der quasi Umsatz bringt und wir bekommen ja nicht von den Studenten das Geld, sondern das ist ja ein Provisionsmodell auf Seiten der Hochschule. Während wir natürlich aber auch trotzdem sicherstellen müssen, dass die Nutzer, so nennen wir unsere Studenten, ne, die Plattform benutzen, genauso zufrieden sind. Das ist dann eher Evelines Part, unsere Dritte im Bunde. Aber für sie ist das ja auch eine Art Support dann, ne? Kundensupport in diese Richtung. Das ist immer ganz spannend. Also wir müssen da ja zwei Seiten bespielen. Ne?
Ja, da ist es natürlich dann auf der Marketingseite beziehungsweise auf der Nutzerseite nochmal ein ganz anderes Level an Zahlen. Ja? Also da sind ja wirklich einige Hunderte, einige Tausende, die da manchmal auch Anfragen schicken. Das ist aber eine andere Art von Kundensupport als jetzt auf der B2B-Seite, als auf der Kundenseite, weil da natürlich ein viel, viel vertrauteres beziehungsweise engeres Verhältnis besteht. Ja? Weil so mit den Kunden hast du vorher Verträge ausgehandelt, du hast Einzelheiten im System mit den Kunden zusammen eingestellt. Das heißt, die kennen dein System sehr, sehr gut. Die wissen, wie man das benutzt. Die kennen auch quasi mögliche Fehler, die vielleicht vorher schon aufgekommen sind. Das heißt, es ist so ein bisschen eine unternehmerische Intimität. Ja, also du hast,
stimmt, ja.
Ja, du hast ein komplett enges Verhältnis zu denen. Und da kann es auch mal sein, dass der Ton ein bisschen rauer wird. Ja, wenn je nachdem, wer natürlich gegenüber sitzt und je nachdem, was passiert. Ja. Und dann musst du halt entsprechend richtig reagieren. Und mein erster Ansatz für heute war so ein bisschen, wie entwickeln sich diese langfristigen Partnerschaften, ja, und wie wichtig sind sie? Und ich hatte auf jeden Fall für mich so ein bisschen am Anfang gesagt, okay, ich muss gucken, dass ich den Kunden quasi immer, ja, immer alles das gebe, was sie brauchen, dass sie nicht warten müssen, dass sie ja auf jeden Fall rundum zufrieden sind mit uns, weil ich will, dass wir quasi als Marke auch so identifiziert werden, als extrem caring, als extrem erreichbar, ja, und dass man uns einfach gerne kontaktiert, wenn man irgendeine Frage hat, weil man weiß, man bekommt auch Antwort.
Ja.
Und das nimmt man sich zwar vor, und das ist auch richtig so, aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Und es kommen auch immer andere Fragen rein, als man denkt. Und man wird immer quasi mal überfordert mit irgendwas. Aber diese Partnerschaften, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Partnerschaften baut man einfach auf, indem man immer, immer ganz, ganz ehrlich ist. Ja? Also immer einfach so sagt, die Dinge sagt, wie sie sind.
Ja.
Und sich auch mal entschuldigt und einfach sagt, hören Sie zu, wir kümmern uns drum. Oder gar kein Problem, legen Sie das in meine Hände, wir kümmern uns drum. Ne? Und quasi das über die Monate, über die Jahre hinweg immer so diesen Standard zu halten, ob es jetzt 20 Kunden sind, 100 oder sogar 1000, dann muss man sich einfach Leute einstellen, die da mitmachen, ist einfach essentiell.
Ja,
dass quasi jeder einzelne Kunde wirklich denkt, der Kunde ist hier König. Und das ist absolut wahr, dieser Spruch. Der muss eingehalten werden, der muss in die Unternehmens-DNA rein. Ja? Bei jedem, bei absolut jedem.
Ja, ist ja auch genau richtig, wie du sagst. Ich meine, selbst wenn es normale Anfragen sind, ne, dass quasi ein Feature eingebaut werden muss, weil was fehlt, ne, bei uns ja gerade nochmal besonders wichtig, weil sich dann die Hochschulen doch manchmal sehr deutlich voneinander unterscheiden. Ich sag mal, die haben alle einen Grundsatz an Bedürfnissen, die wir quasi befriedigen können mit unserem Produkt, schon von Grund auf. Und dann brauchen sie dann irgendwelche spezifischen Sachen, ne? Weil, keine Ahnung, Hochschule XYZ braucht dann eben nochmal ein ganz anderes Dokument, das bei der Bewerbung mit eingereicht werden muss oder hat ganz andere Kriterien, die abgefragt werden müssen. Und wenn da mal was fehlt, dann sprechen wir uns quasi intern nochmal ab, weil du tragst das quasi dann an uns heran und dann können wir sagen, ja, können wir entsprechend so umsetzen, wie die das brauchen oder ist gar nicht so vorgesehen, müssen es vielleicht doch irgendwie anders lösen dann oder wir sind dann nur eine Zwischenlösung oder sonst irgendwie. Am allerwichtigsten ist es, wie du sagst, dann natürlich nicht direkt Nein zu sagen, nicht direkt auch einfach zu sagen, ja klar, gar kein Problem, sondern ey, wir schauen uns an, ne? Das klingt jetzt erstmal machbar, versprechen kann ich nichts, aber ich komme direkt wieder auf sie zurück. Dann klärt man das intern und dann kommt irgendwie eine Stunde später die Mail zurück an die und dann wissen die auch Bescheid und dann haben sie halt auch dieses schnelle Feedback, was ja auch super wichtig ist, ne?
Ja, das ist, habe ich ein gutes Beispiel gerade aus dieser Woche. Es kamen Anfragen bezüglich des Datenschutzes, wie wir quasi da vorgehen, ob alles DSGVO-konform ist und wie wir da auch beraten werden. Ne? Als Online-Plattform müssen wir ja einen externen Datenschutzbeauftragten beauftragen. Ja? Und da kam das sehr gut an, dass wir dann gesagt haben, wissen Sie was, ich rufe meine Datenschutzbeauftragte an, wir machen einen Termin zusammen aus, wir holen quasi wirklich Expertise mit rein und ich beantworte Ihnen jetzt nicht die Frage hier aus dem Stand, sodass einfach irgendwas da steht. Ja, das haben die schon gemerkt und auch wahrgenommen und wertgeschätzt. Ja, und das ist halt, das ist wichtig. Ja, also nehmt euch die Tools, die ihr habt, versucht natürlich im Endeffekt alles möglich zu machen und dem Kunde auch alles zu ermöglichen, beziehungsweise zufriedenzustellen im Endeffekt natürlich. Aber überstürzt es nicht, wartet vielleicht auch paar Tage ab, schreibt dem Kunde gern am Anfang, wissen Sie was, ich kläre das ab, ich nehme hier andere Leute noch mit rein, frage noch meine Experten und dann komme ich mit einer wirklich fundierten Antwort auf Sie zurück.
Genau.
Ja, und rede nicht einfach nur irgendwas, damit das schnell vom Tisch ist. Das merken die Kunden schnell, ob das so gehandhabt wird. Ja. Und das muss man natürlich auch erstmal lernen, man muss diese Tools auch sich erarbeiten und muss ein Verständnis natürlich auch dafür aufbauen. Also wenn die Kunden einen jetzt aus dem Stand anrufen und diese Dinge am Telefon besprechen wollen, dann muss man natürlich da schon ein bisschen Bescheid wissen drüber, ja, auch wenn man nicht aus dem Fachbereich vielleicht kommt. Aber das ist auch eine Sache von Learning, das ist auch eine Sache von Zeit, das kommt auch. Und am Anfang werden diese Fragen sehr wahrscheinlich auch erstmal nicht gestellt bekommen. So war es bei uns zumindest. Genau. Ich meine, du warst ja jetzt auch schon öfter mal mit dabei bei so Kundengesprächen beziehungsweise auch mal bei Rücksprachen involviert. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass wir uns teilweise verstellt haben bei der Kommunikation oder waren wir und waren echt sozusagen?
Also ich würde sagen, im Gro sind wir generell, vielleicht merken das ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, wir verstellen uns ja quasi auch hier jetzt für den Podcast nicht, sind wir eigentlich immer sehr authentisch und sagen natürlich auch entsprechend, wenn, ich sag mal, wirklich irgendwie ein Feature gefragt wird, von dem wir wirklich nicht wissen, ob das so sich implementieren lässt oder sonst irgendwie, sind wir schon so offen und sagen, das müssen wir uns halt erstmal angucken, aber das klingt erstmal, ne, machbar etc. Ich weiß, dass wir vor allem am Anfang gerne mal schneller gesagt haben, ja, sollte kein Problem sein, können wir einbauen. Und danach habe ich dann 2 Wochen Kopfschmerzen gehabt, wie wir sozusagen am besten einbauen. Oder dass es halt mal dann und wann passieren kann, dass, was ja nicht schlimm ist, ja, dass wenn beispielsweise ich mal nicht involviert bin dann in so ein Gespräch, du das alleine machst oder vielleicht Evelyn und du irgendwas macht, dann mal schnell gesagt wird, ja, okay, klar, das sollte gehen. Und dann, übrigens, Hochschule XYZ hat das gesagt, nicht so, fuck, hätte ich vielleicht vorher mal gefragt werden müssen oder so, aber das gehört mit dazu, ja. Ja. Plus, ich finde es viel wichtiger, dass eben dann, wie du sagst, ehrlich auch drauf reagiert wird und dann gesagt wird, okay, wir haben Rücksprache gehalten mit unserer Technikabteilung oder wie auch immer du das nennen möchtest und es ist vielleicht doch nicht ganz so einfach oder es dauert seine Zeit oder dann auch so ehrlich zu sein und zu sagen, das lässt sich nicht so abbilden, wie es gedacht ist, weil wir ja auch mit unserer Firma ein entsprechendes Ziel verfolgen. Wie du sagst, selbstverständlich wollen wir, dass der Kunde immer König ist, das ist das Mantra eines Unternehmens selbst, weil sonst können wir keinen Umsatz generieren, weil wenn der Kunde wegrennt, dann bezahlt er nicht mehr. Ne? Aber in unserem Fall beispielsweise geht es ja vor allem auch darum zu sagen, wir zentralisieren dieses gesamte Bewerbungsmanagement auf der einen Seite für die Hochschulen, auf der anderen Seite für Bewerber und dann kann man natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad alles, ich sag mal, gleich behandeln und dann nochmal entsprechende Spezialfunktionalitäten einbauen. Wenn es aber dann quasi darin ausufert, dass wir eigentlich das komplette, sehr spezielle System einer Hochschule nachbauen oder nachbilden müssen und das vom Aufwand sich nicht mehr lohnt, sozusagen in Anführungszeichen, einfach weil es dann auch dem kompletten Kern unseres Systems entgegensteht, dann muss man auch so frei sein und sagen, hören Sie, das lässt sich so nicht abbilden, das macht so keinen Sinn. Ich würde Sie trotzdem gerne bitten, ne, Kunde bei uns zu werden. Wir können das bis zu Grad XYZ abdecken und wie Sie danach mit weiter umgehen, ist dann komplett Ihnen überlassen. Ne? Ja. So wie wir ja auch beispielsweise die Möglichkeit den Hochschulen geben, die Bewerbung automatisiert ins System zu übertragen. Wenn Sie aber beispielsweise Systeme nutzen, die keine automatisierte Übertragung erlauben, via Schnittstelle, API nennt sich das auf Neudeutsch, ja, dann muss eben doch noch unsere schon gecheckte Bewerbung nochmal manuell exportiert und importiert werden. Ne? Das ist dann leider so, aber das nehmen ja der Großteil unserer Kunden sogar in Kauf, weil sie einfach so zufrieden sind mit dem, was halt davor passiert. Ne? Aber das muss man dann eben entsprechend sagen. Man geht mit Nachricht oder Botschaft rein, zu sagen, alles automatisiert, wir können es direkt übertragen. Wenn sich aber dann eben im dritten Gespräch erst rausstellt, dass das von ihrer technischen Seite nicht geht, weil ja meistens nicht direkt Techniker mit Techniker kommuniziert, dann muss man eben auch so ehrlich sein und sagen, okay, dann müssen wir uns irgendwie für eine andere Lösung überlegen. Und das, finde ich, haben wir bis jetzt immer sehr, sehr gut gemacht, oder? Was sagst du?
Ja, doch, absolut. Also ich finde auch, das Einzige, was wir vielleicht ein bisschen noch extremer machen als jetzt im Alltag, ist natürlich irgendwie die Höflichkeit. Ne? Man ist natürlich immer sehr höflich. Man versucht natürlich auch, sie gut auszudrücken und so weiter. Mhm. Aber das lernt man auch über die Zeit. Man entwickelt eine Art Selbstbewusstsein und stellt sich dann natürlich manchmal auch hin und sagt, okay, das und das können wir, das und das geht halt nicht. Ja? Und das ist immer so eine Balance zwischen absolutem Respekt vor dem Kunden, aber auch der eigenen Stärke, weißt du? Und die eigenen Respekt vom eigenen Unternehmen, von den eigenen Mitarbeitern, von den eigenen Co-Gründern. Weil das einfach natürlich auch wichtig ist, dass man jetzt seine Leute da nicht in die Pfanne haut oder von der Aufgabe stellt, die einfach nicht zu lösen ist und nachher steht man dann als Unternehmen als gesamtes blöd da.
Absolut, absolut.
Genau, und das ist ganz wichtig, dass ihr das auch euch immer ins Gedächtnis ruft, dass ihr nicht alles mit euch machen lassen müsst. Ja.
Und da muss ich an dieser Stelle beispielsweise sagen, dass ich unglaublich stolz auf dich und auf Evelyn bin. Einfach, weil ihr etwas jünger seid als ich, aber man bei euch vor allem eben in den letzten Jahren dann mit jedem Gespräch sozusagen sehen konnte, wie kompetenter, also kompetent wart ihr sowieso, aber wie selbstbewusster ihr daran gegangen seid. Ne? Weil das ist natürlich nochmal was anderes, so blöd das klingt, ne? Ihr seid beide Mädels, ihr hattet ja auch schon Gespräche gehabt ganz am Anfang, wo ich mal nicht dabei sein konnte, ne? Wo man dann auch mal erfahren hat, wie man dann, ne, entsprechend manchmal ein bisschen belächelt wird, ganz junges Startup und ach, guck mal, was die da alles versprechen, ne? Und dann ist man das noch gar nicht gewohnt und kann mit dieser Situation noch so gar nicht umgehen, ne? Einfach, weil die Erfahrung da fehlt. Da habe ich halt dann durch meinem Alter geschuldet eben etwas mehr Erfahrung und dann vielleicht auch in Anführungszeichen den besseren Stand in so Gesprächen am Anfang, ja, weil ich dann eben als Mann reingehe und bei uns dann nochmal gesagt wird, ja klar, natürlich ist der Gründer, ne? Der kennt sich aus und bla bla bla. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist eine super schöne Entwicklung, die ihr da gemacht habt. Und das merke ich wirklich mit jedem Gespräch, das wir zusammen haben, wie viel besser und seriöser und cooler wir das Ganze machen. Weil da einfach, das ist aber ganz natürlich, ne, so eine Entwicklung im Hintergrund abläuft. Und man sein eigenes Produkt auch einfach immer wieder besser versteht. Ne? Das hat ja auch, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, so einen Wandel gemacht, seitdem wir begonnen haben. Das ist faszinierend. Ne?
Genau. Ja, das ist sehr lieb, dass du das sagst. Vielen Dank erstmal. Also ich finde auch, dass mit der Verbesserung des Produkts steigt wirklich gleich zeitig das Selbstbewusstsein, weil du einfach weißt, was dein Produkt kann und dass du dir auch nichts erzählen lassen musst. Ja, also die Kunden kommen natürlich dann und sagen, hier, das passt nicht oder wieso funktioniert das nicht etc. Das kann mal passieren. Das sind dann kleine Bugs, die in jedem technischen Prozess mal aufkommen und die fixt man dann und dann ist gut. Ja, und dann sagt man, okay, Moment, wir gucken uns das an. Wenn das halt innerhalb von einer halben Stunde erledigt ist, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Dann kommt eher zurück, wow, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Genau. Ja? Also das ist schon so. Und also ich meine, man muss natürlich dann so ein bisschen feinfühlig sein und so ein bisschen lernen, mit wem gehe ich wie um, weil nicht jeder Kunde ist gleich, nicht jeder Ansprechpartner ist gleich. Spreche ich da jetzt gerade mit dem Geschäftsführer oder vielleicht einfach nur mit jemandem, der oder die dann die Nachricht weiterbringt zum Geschäftsführer und das selber aber überhaupt nicht überblickt, vielleicht sogar eine falsche Nachricht überbringt, weiß man ja nicht. Ja, und ich meine, ich hatte auch schon Situationen, dass dann Hochschulen so ein bisschen pampig reagiert haben, ja, oder so ein bisschen, wo du in der Mail schon gelesen hast, so okay, das hat die jetzt genervt oder die hat jetzt eigentlich keine Lust, das so hin und her zu schreiben, um da jetzt irgendwas zu lösen oder so. Klar. Und da muss man halt so ein bisschen feinfühlig reagieren und sagen, okay, hören Sie zu, kein Problem, lassen Sie uns doch telefonieren, mal morgen oder so. Ja, das so ein bisschen vielleicht gerade scheiß Tag oder so, das kann ja alles sein, ja. Klar, also dass jemand irgendwie auf der anderen Seite blöd drauf ist, muss nicht an euch liegen. Ja, das kann halt auch wirklich einfach privat irgendwie blöd oder einfach keine Lust mal an dem Tag. Kann ja alles sein. Deswegen, man muss da einfach so ein bisschen Feingefühl entwickeln und einfach Spaß dabei auch haben, solche Challenges anzunehmen. Also ich finde es auch immer so toll, wenn da auch was reinkommt, was wir vielleicht noch nicht hatten. Ja, wo man dann einfach was drüber lernen kann. Wir diskutieren dann bei uns in der Gruppe oder diskutieren über Teams oder so, ja, und sagen dann, ja, aber wieso geht das nicht? Und dann kommst du mit, ja, das ist halt nicht alles ist möglich, ja, es geht halt nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich will natürlich immer sofort dem Kunden sagen, alles ist möglich und wir machen das sofort und sie werden noch ein besseres Produkt erhalten als vorher. Das ist natürlich immer mein Traum als Kundensupport, ne? Aber es ist auch mal cool zu sagen, wissen Sie was, das geht halt nicht. Und wir können aber vielleicht da und da und da eine Lösung finden. Genau. Also das ist auch interessant, ja. Aber wie gesagt, also man muss eine gewisse Stärke haben für sich selbst und für sich einstehen können, aber natürlich immer mit großem Respekt vor der Person gegenüber. Natürlich egal, wer da gegenüber sitzt, völlig wurscht. Und dann macht das auch Spaß und dann bringt die andere Seite auch Respekt ein. Das ist auch
absolut,
ganz klar.
Absolut. Aber wir sind ja auch komplett fehlerfrei, oder? Also wir hatten ja bis jetzt keinen Fehler eingestehen müssen, oder?
Selbstverständlich. Nein. Selbstverständlich. Das sage ich auch den Hochschulen immer so, was ihnen einfällt, wenn sie da anfangen mit, was ist da los? Nein, also natürlich machen wir auch Fehler. Ja, und das ist auch völlig normal. Und wir haben, glaube ich, uns durch diese Fehler auch extrem verbessert. Konnten das Produkt auch nochmal wirklich deutlich verbessern. Ja, ich meine, ich habe auch Fehler gemacht in der Kommunikation. Ja, ich habe auch Fehler gemacht in der Ansprache. Ich habe auch Fehler gemacht in der Beantwortung von Fragen oder sowas. Und das ist mir dann später aufgefallen, beziehungsweise wurde mir auch so kommuniziert. Und dann machst du es beim nächsten Mal nicht nochmal.
Genau.
Ja, und dann wird natürlich auch der Kundenservice immer besser. Das ist ja auch klar. Und das baut einfach aufeinander auf. Und da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen Zeit geben. Ne? Wenn man das wenn man das noch nicht 30 Jahre lang macht und noch keine Erfahrung hat, dann muss man sich da Zeit geben.
Ja, absolut. Abgesehen davon ist auch hier wieder Ehrlichkeit, ne, das ist das Wichtige. Ne? Wenn wirklich halt einer der Kunden schreibt, das und das funktioniert nicht und man findet raus, es ist tatsächlich dann ein Fehler des Kunden, dann kann man ja ganz nett, ne, nochmal Hilfestellung geben, wie das genau funktioniert. Aber wenn man dann weiß, das ist quasi etwas, das bei uns jetzt gerade schief läuft, dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, oh, sorry, ne, das ist gerade ein Problem von unserer Seite, wird gefixt, dann wird's gefixt. Und dann sagt man nochmal Bescheid, ab sofort sollte es gehen. Und dann, wie du sagst, ne, wenn das in einer relativ kurzen Zeit, was wir ja auch meistens hinbekommen, dadurch, dass wir ja noch so agil quasi agieren können, das ist dann wieder unserer Größe geschuldet, ne, dass man halt wirklich schnell reagieren kann, jede Sache einzeln auch beantworten kann, dann sind die Kunden ja auch meistens sehr zufrieden, trotz einer eigentlich negativen Erfahrung. Also mit einem guten Kundenservice, das sage ich auch meinen Studis immer, mit einem guten Kundenservice kann man aus einer negativen Erfahrung eine absolut positive Erfahrung machen.
Mhm. Ist so. Ja, so. Genau richtig. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt ist ja so, dass wir verschiedene Bereiche haben. Ne? Verschiedene Departments, du hast es gerade angesprochen. Du bist Technik, Evelyn Marketing und ich bin alles, was so um den Kunde angeht, zuständig. Jetzt ist es so, wie macht man das am besten? Jetzt kommt eine Frage rein, die richtet sich zum Beispiel ganz krass an das Produkt, also an dich, ja, also an die Technik, da passiert irgendwas, da klappt irgendwas nicht, wie kann ich das machen, kann man das vielleicht einbauen, etc.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie handhaben wir das? Haben wir verschiedene Ansprechpartner, wendet man sich quasi immer an andere E-Mail-Adressen, wendet man sich komplett nur an mich, was ist da immer die beste Lösung? Und ich glaube, da können wir schon ganz genau sagen, als Learning auch, und das den anderen weitergeben, macht das zentral über eine Person am Anfang. Ne? Ja. Also, weil wenn ihr da sagt, okay, ich mach das an den, kommuniziert doch direkt an den. Wir haben es jetzt gesehen mit einem Kunden letzte Woche oder vorletzte Woche, dass diese Technikabteilung dich direkt kontaktiert. Das heißt, die übergehen mich sozusagen, was ja auch okay ist. Ich muss da ja nicht immer direkt dann mit rein. Aber ich habe halt keine Ahnung, was der Stand der Dinge ist.
Ja.
Und dann musst du mich immer in den CC setzen oder du musst mich dann immer aufklären oder ich muss dich aufklären oder wie auch immer.
Ja.
Und dann redet man quasi als Unternehmen mit derselben Institution an verschiedenen Fronten zeitgleich.
Ja.
Und das ist sowas von chaotisch. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Guckt, dass ihr das so wenig wie möglich habt. Das kommt manchmal vor, ja, gezwungenermaßen. Aber versucht da irgendwie eine Einheit zu bilden und zu sagen, das ist unsere Ansprechpartnerin, das ist unser Ansprechpartner. Alle Fragen gehen da rein und dann wird verteilt und die Antwort kommt dann wieder zurück zu dieser Ansprechpartnerin und die leitet es weiter.
Ja, vor allem, wenn man halt dann noch ein kleines Unternehmen, ein Startup ist, dann hast du ja eh noch keine richtige Supportabteilung, sag ich mal. Und dann ist es in der Regel die Person, die den Kontakt aufgenommen hat. Und du als Vertrieblerin bist dann eben die Ansprechperson. Ich würde vor allem sagen, dass gerade am Anfang, wenn halt jemand ongeboardet wird, wie das jetzt eben der Fall war mit unserem Kunden, ne, von dem du gerade gesprochen hast, dass vor allem da eben die Kommunikation, egal in welche Richtung es geht, über eine Person läuft. Danach ist das, sag ich mal, nicht mehr ganz so wichtig, in Anführungszeichen, wenn jetzt beispielsweise wirklich ein kleiner Bug oder sowas ist, dann wissen die ja Bescheid, dass ich beispielsweise der CTO bin. Die haben ja auch von uns allen immer die E-Mail-Adressen, das wird ja am Anfang kommuniziert, dann können sie auch direkt sich an mich wenden. Ne? Aber nicht am Anfang, wenn noch alles quasi gar nicht richtig steht. Da muss einfach jeder wissen, was gerade der Stand der Dinge ist, wie du sagst.
Ja.
Ne?
Ja.
Und danach, wenn man etwas größer ist und halt eine eigene Abteilung oder zumindest eigene ein, zwei Personen hat, die sich darum kümmern, dann sind die Ansprechpartner und die leiten das entsprechend dann direkt weiter. Ne? Weil für den Kunden ist es natürlich auch immer angenehmer, wenn du eine Person hast, die du ansprechen kannst. Geht mir ja genauso. Ne? Also wenn ich weiß, ich kann bei Unternehmen XYZ anrufen, und ne, wenn ich was brauche und habe genau diesen einen Ansprechpartner, dann fühlt sich das auch viel mehr nach einer, ich sag mal, menschlichen Beziehung an, als so eine Kunde-Unternehmen-Beziehung.
Ja. Ne? Ja. Ja, ich hatte mal in einem Podcast gehört, dass ein Mann hat quasi irgendwie eine Reklamation gehabt bei einer Outdoor-Fashion-Marke. Ich weiß nicht, ob das Jack Wolfskin war oder North Face oder sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall meinte er, die haben so einen grandiosen Kundenservice. Ich kann da sogar hingehen und sagen, ich habe alte Autoreifen, nehmt ihr die auch zurück. Nehmt ihr die ab. nehmen die dir ab und kümmern sich drum. Weil du bist da schon Kunde gewesen, du hast da schon dein komplettes Set gekauft und die gucken, dass ihre Kunden quasi 100% zufrieden sind, egal ob das mit ihren Klamotten zu tun hat oder nicht.
Super.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also es ist ein so ausgefeilter Kundensupport, was da passieren muss. Also da kannst du ja mit allem ankommen. Ja? Das ist ja absurd. Natürlich machen die dann schon Abstriche und gucken, okay, ist das ein beständiger Kunde? Ist der treu sozusagen und kommt da jetzt nicht mit irgendeiner unfassbar absurden Idee, sondern ist das machbar? Ja, kann man das vielleicht als Witz vielleicht machen? Ja, und das spricht aber dafür, dass dieser oder das kommt dann so rüber, dass dieser Mann sich im Podcast setzt und das erzählt. Genau. Und quasi das weitergibt und sagt, Leute, wenn ihr da einkauft, ihr erfahrt den besten Kundenservice, den ihr je erlebt habt.
Exakt.
Und das ist ein Markenzeichen. Ja, und das ist so einfach. Also es ist so easy, einfach nur gut zu sein im Kundenservice. Einfach diese Response-Time verkürzen, immer alles ernst nehmen, jedes Anliegen sofort behandeln, dem Kunden zeigen, okay, man ist dran, man kümmert sich sofort drum, das kann vielleicht auch mal dauern, kein Problem, aber man beschäftigt sich damit.
Ja.
Man gibt dem Kunden das Gefühl, man ist absolut wichtig hier im Unternehmen und man möchte quasi einfach das Beste leisten. Und wenn du das geschafft hast und wenn quasi andere über dich so sprechen, ja, egal wie jetzt im Endeffekt mal dein Produkt ist und egal, wo du hin willst mit deiner großen Vision und so, wenn das stimmt, dann machst du schon sehr viel richtig.
Absolut.
Ja, und das ist mein Ziel für Compounder, dass die Kunden und auch die Nutzer über uns sagen, hey, egal ob ich nachher jetzt meinen Studienplatz da gefunden habe oder ob jetzt als Hochschule da 3-4 Dinge nicht gestimmt haben und die erst gefixt werden mussten, die Leute sind am Start.
Ja.
Ja, die Gründerinnen und Gründer, die machen da einen Mörderjob, ja, oder auch die Supportleute, die später hoffentlich dann angestellt werden können. Die sind einfach extrem fit, ja. Und das möchte ich erreichen und möchte auch so den Kundensupport quasi strukturieren, weil ich glaube, das ist schon mal ein ganz großes Plus, gerade im Thema Word of Mouth, Thema einfach Referenzen, ja. Also wie ist unsere Außendarstellung? Und das ist so mein Ziel, ne, für die nächsten Jahre für Compounder.
Absolut. Na, gerade bei uns könnte es natürlich auch immer sein, dass eben dadurch, dass es ja auch Institutionen sind, also Unternehmen sind, dass sie auch miteinander kommunizieren. Ne? Kann ja sehr gut sein, dass irgendwie, wenn wir einen neuen Kunden versuchen zu akquirieren, dass der erstmal guckt, wer ist denn alles schon da drauf und dann mal konsultiert. Ne? Mhm. Wir wissen ja beispielsweise, dass es den Verband der privaten Hochschulen gibt. Da sitzen die ja alle zusammen, die CEOs sozusagen der einzelnen Unternehmen. Und da kann es auch gut sein, dass sie sich mal untereinander irgendwie besprechen. Ah, habt ihr schon von dem und dem Tool gehört? Wir haben uns da ja schon vorgestellt, etc. Also, ne, das ist doch das Beste, was man haben kann. Ne? Word-of-Mouth-Marketing, also Mund-zu-Mund-Propaganda oder Referral-Marketing, ne, dass man weiterleitet, dass man sagt, hier, schaut euch das mal empfohlen wird, genau. Und das ist das Beste, was im Unternehmen passieren kann. Das kostet uns nämlich nichts.
Ja.
Außer Arbeitszeit. Aber wir müssen kein Kapital in die Hand nehmen, um dann Werbung zu machen. Ne? Das Produkt und der Service, die sprechen für sich selbst.
Ja, richtig. Also guckt, dass ihr das auf jeden Fall strukturiert aufbaut, dass ihr euch dafür Zeit nehmt, dass das ein ganz wichtiger Punkt im Alltag ist auch, im operativen Geschäft, weil das kommt einfach immer im Alltag vor. Das ist nicht so, dass ihr sagt, jeden Freitag habe ich hier meine Anfragen drin, sondern das kommt tagtäglich manchmal und zu den komischsten Zeiten und vielleicht auch in dem Moment, wo ihr selber nicht gut drauf seid. Aber versucht das wirklich dann trotzdem genauso zu behandeln wie an anderen Tagen und direkt einfach dem Kunden das Gefühl zu geben, okay, hier bin ich gut aufgehoben.
Genau, super.
Was ist passiert?
Wie immer natürlich ziemlich viel in den letzten 2 Wochen. Wir starten auch dieses Mal wieder mit dem Ukraine-Krieg. Ein kurzes Briefing, was so passiert ist in den letzten Tagen. Ich habe gerade gestern Abend, als wir so ein bisschen die Vorbereitung gemacht haben für diese Folge, gesehen, dass Kiew eine sehr wichtige Brücke bei Cherson, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht gebutschert habe, den Namen, beschädigt hat, nämlich die strategisch wichtige Antonivka-Brücke. Ja, so heißt die gute. Die war nämlich für die Logistik von Russland zuständig. Diese Brücke wurde beispielsweise genutzt, um in Cherson einzufallen. Das ist ja auch eine der umkämpften Städte. Das heißt, hier wurden die Waffentransporte quasi lang geführt. Und diese Brücke ist nun schwer beschädigt worden. Sie ist nicht zerstört, aber schwer beschädigt worden. Die Ukraine sieht das als ein wichtiges strategisches Ziel gerade an, diese so beschädigt zu haben, dass wohl die Waffentransporte nicht mehr so durchgeführt werden können. Während in Russland selbst Propaganda natürlich gemacht wird im Sinne von, ach, das ist alles nicht ganz so schlimm. Das heißt, man weiß jetzt nicht so genau, wie viel Auswirkungen dieser Angriff gehabt haben soll, soll aber wohl laut Experten dann doch ein so strategisch wichtiges Ziel gewesen zu sein, dass das schon nicht unbedingt kriegsentscheidend sein wird, aber zumindest die Lage noch mal ein bisschen verschärfen oder entschlacken kann dann in diesem Bereich. Ne? Im gleichen Zuge müssen wir natürlich auch darüber reden, was generell als geopolitische Maßnahmen auf diesen Krieg so passiert sind. Wir hatten es ja letztes Mal schon drüber gehabt, dass wir etwas Probleme bekommen, was die Gaslieferungen angeht und hatten da schon über Nord Stream 1 gesprochen. Nord Stream 2 ist ja sowieso jetzt erstmal vom Tisch, aber Nord Stream 1 war ja gerade erst in den Wartungsmodus gegangen. Als wir drüber gesprochen haben, war es ja kurz vor Beendigung des Wartungsmodus. Dann ist auch erstmal wieder ein bisschen Gas durchgeflossen. Nicht ganz so viel, aber es ist was durchgeflossen. Und jetzt wird von russischer Seite gesagt, dass eine weitere Turbine beschädigt ist und quasi repariert werden muss. Und deshalb dann wieder diese Gaslieferung gestoppt werden. Da hatte ich gestern dazu auch eine spannende Nachricht in einem Podcast oder eine Anekdote dazu gehört, dass das natürlich jetzt ein ganz toller Art und Weise ist, uns gegenüber quasi zu zeigen, tja, wer hat denn jetzt wieder den längeren Hebel hier? Weil es wird propagiert oder als Nachricht genutzt, da muss was repariert werden. Im Prinzip kann der sich ausdenken, was er will, weil damit einfach die Gaslieferungen angestoppt sind. Und wir haben ja schon eine Art Notstand. Ne? Wir sind ja schon im Notfallplan auf der zweiten Stufe mittlerweile angekommen. Das heißt, das ist, man sieht auch da wieder, wie wir quasi davon abhängig sind, ne? dass jemand einfach willkürlich entscheiden kann, ob Lieferungen gestoppt werden oder durchfließen. Ja. Andererseits wurde jetzt in Berlin selbst beispielsweise genehmigt, dass die Herstellung von 100 Panzerhaubitzen durchgeführt werden können. Ja? Wie viele davon am Ende in der Ukraine landen, ist unklar. Es ist de facto quasi nicht so ausgerufen worden, als wären diese Produktionen dann direkt für den Krieg und direkt als Lieferung an die Ukraine gedacht. Aber davon soll wohl ein beträchtlicher Teil am Ende ausgeliefert werden. Was ganz spannend ist, weil Panzerhaubitzen nicht das sind, was die Ukraine eigentlich gerade am meisten benötigt. Sie brauchen nämlich Luftabwehrraketen. Ja, Panzerhaubitzen sind ja jetzt nicht als Luftabwehrraketen gedacht, aber es ist zumindest dann wieder als Unterstützung im etwas größeren Format gedacht. Von daher auch ganz spannend, ne? Weil das war ja eigentlich auch die ganze Zeit anders propagiert worden hier in Deutschland, ne? Dass man sich nicht so mit größeren Waffen ja dann auch involvieren möchte. Ne? Mal sehen, in welche Richtung das geht. Also wir sehen ja auch hier wieder, dass auf der einen Seite das natürlich eine super große Tragödie ist und wir andauernd davon reden müssen und wir jetzt in Folge 11 sitzen und seit 11 Folgen darüber referieren sozusagen. Ja, wie schlimm das ist, das muss man sich nochmal vielleicht auf der Zunge zergehen lassen. Es ist fast August und Anfang Februar ist dieser Krieg losgelöst worden. Ja, also ja. Das ist fast ein halbes Jahr jetzt. Und was das für geopolitische Entwicklungen jetzt nach sich gezogen hat. Also wir merken es ja wirklich an jeder Ecke. Ne? Und ich habe ja schon gerade so ein bisschen das Gas angesprochen. Kannst du uns ein kleines Update zur Gaskrise geben? Gibt es da irgendwas Neues?
Ja, gibt es tatsächlich. Also du hast es ja gerade angesprochen, dass Nord Stream 1 wieder Wartungsarbeiten erwartet und quasi erstmal wieder gestoppt werden muss. Allerdings sagen die Betreiber hier, dass der Füllstand im Winter durchaus zu 90% erreichen kann. Das heißt, wir können es schaffen, dass wir 90% Gasfüllstände hier haben und dementsprechend auch heizen können und dementsprechend auch keine ja, Knappheit haben und alle versorgt werden können. Die Bedingung dafür ist allerdings, dass die Nord Stream 1 Pipeline nicht komplett versiegt, ja, also die darf nicht komplett eingestellt werden, beziehungsweise jetzt komplett runtergefahren werden für die ganze Zeit. Das ist quasi Bedingung, aber ich glaube auch nicht, dass das so weit kommt. Ich bin jetzt da auch kein Experte, aber ich glaube, dass die Versorgungssicherheit in diesem Jahr auf jeden Fall gewährleistet ist. Also es gibt natürlich Horrorszenarien, wir müssen alle frieren, wir müssen alle dies und das, kann alles sein. Und ich glaube auch, dass wir wirklich jeder einzelne von uns jetzt anpacken muss und quasi ein bisschen vielleicht kürzerer duschen, vielleicht einfach, weiß ich nicht, einfach ein bisschen sparen, ja, ein bisschen Energie sparen einfach, wo man kann. Das beeinträchtigt einen ja nicht so sehr im Alltag. Ja. Und klar ist das Tropfen aus dem heißen Stein, sag ich mal, ne? Aber jeder Einzelne kann so ein bisschen was machen. machen und das so ein bisschen unterstützen. Aber wir hoffen mal, dass wir quasi diesen Füllstand erreichen und dementsprechend dann auch keine Knappheit haben. Die letzten Tage über wurde ein erheblicher Umfang an Erdgas eingespeichert. Also das wird jetzt natürlich auch immer gemacht. Der Notfallplan Gas von der EU lautet, dass der Verbrauch bis zum 31. März 2023 um 15% gesenkt werden soll. Mhm. Ja, also das ist ja auch schon eine beträchtliche Summe, 15%, ja, wenn du das mal komplett EU-weit betrachtest. Und der Unionsalarm ist quasi möglich, wenn Versorgungssicherheit in Gefahr ist. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, diese 90% Füllstand zu erreichen oder auf EU-Ebene quasi wirklich in die Knappheit geraten, die Industrie vielleicht schon zurückschrauben muss oder schon quasi belastet wird, dann gibt es quasi diesen Unionsalarm. Ne? Weißt du, was der aussagt?
Ja. Also einzelne Länder können diesen Unionsalarm auslösen, wenn sie selbst merken, dass die Versorgungssicherheit in Gefahr ist und dann versucht quasi auf EU-Ebene durch Umschichtungsverfahren das irgendwie so geregelt werden, dass beispielsweise Länder, so habe ich es verstanden, die etwas mehr eingespeichert haben, das dann umlenken auf die Länder, deren Versorgungssicherheit in irgendeiner Form in Gefahr ist. Ne? Genau, sodass es quasi in der Gesamtmenge in allen EU-Staaten quasi zumindest sichergestellt ist, dass eben die kritische Infrastruktur und die Haushalte eben versorgt sind. Weil ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, am allerwichtigsten, und das ist auch immer so vorgesehen in den Ländern, ist die kritische Infrastruktur und Privathaushalte, die für die muss sichergestellt werden, dass die Gaslieferungen kommen oder in irgendeiner Form Energielieferung möglich ist. Und danach erst die Industrie. Das heißt, die Industrie muss als erstes zurückschrauben, wenn es irgendwie in Gefahr oder wenn die Versorgungssicherheit in Gefahr ist.
Also kritische Infrastruktur sind zum Beispiel Lebensmittelunternehmen, also
Krankenhäuser,
genau. Etc. Also die Infrastruktur einer Gesellschaft einfach prägend aufrechterhalten. Ne? Die müssen einfach versorgt werden, ist ja klar. Ne? Mhm. Und die Privathaushalte auch auf jeden Fall. Ja, nicht nur im Gas haben wir Einschränkungen. Es gibt ja auch vielleicht die ein oder andere oder das ein oder andere Update zum Thema Spritpreise. Was kannst du uns darüber sagen?
Genau, also vielleicht habt ihr es selbst schon gemerkt, sofern ihr über ein eigenes Auto verfügt oder an der Zapfsäule vorbeigefahren seid, die Preise für Benzin und Diesel sind diese Woche deutlich gesunken. Ja, über die letzten Wochen schon etwas leichter gesunken, jetzt aber deutlich, teilweise sogar auf Vorkriegsniveau. Ja, je nachdem, in welcher Region in Deutschland ihr euch gerade aufhaltet. Im Bundesdurchschnitt sind wir gestern bei 1,75 Euro für Benzin gelandet. Ja, das ist tatsächlich relativ günstig. Ja. Und laut ADAC-Experten scheint aber der Tankrabatt tatsächlich der einzige Grund zu sein, warum die Preise weiterhin unter 2 Euro liegen. Das heißt, während wir am Anfang ja eigentlich gesagt haben, dass der Tankrabatt eher ein gescheitertes Experiment ist, ja, weil es erstmal gar keine Auswirkung hatte, scheint es wohl jetzt so zu sein, laut Experten, ich habe da natürlich jetzt auch keinen direkten Einblick rein, dass er doch so greift und wir wieder auf relativ moderaten Preisen angekommen sind. Ich finde sie immer noch deutlich zu hoch und Diesel ist weiterhin deutlich teurer als Benzin mit 1,93 Euro als Bundesdurchschnitt, also ganze 18 Cent teurer als Benzin. Und trotzdem können wir natürlich sehen, dass die Ölkonzerne jetzt in dieser Krise deutlich profitiert haben. Ne? Die haben ihre Gewinne verfünffacht. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Das ist auch echt kein kleiner Batzen. Ne?
Ja, heftig.
Deswegen gibt es ja auch viele Stimmen, die da von Umlagerung und Sondersteuern etc. Reden. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber zumindest merken wir als Verbraucher jetzt an der Zapfsäule nochmal eine kleine Änderung. Ne?
Ja.
Ja, und wir hatten es ja auch beim letzten Mal schon drüber, dass du ja gerade erst aus dem Urlaub gekommen sind. Ich selbst bin aber nicht geflogen, du schon. Und in den Nachrichten hören wir ja jetzt momentan viel von Flughäfen und der guten alten Lufthansa. Was geht denn da ab?
Ja, Chaos. Ich sag mal, deutschlandweites Chaos. Ich habe tatsächlich auch viele Freundinnen und Freunde, die einfach nicht weg konnten, beziehungsweise es einfach jetzt mehrfach probiert haben, an Flughafen gefahren sind und einfach erstmal nicht wegkamen. Es war ja schon vorher weltweit so ein bisschen Chaos. Ich weiß nicht, ob du das mit USA mitbekommen hast. Da gab es doch diesen einen Chaos-Flughafen, wo Hunderte von Koffern dann nicht weggekommen sind und die Leute in Massen dort standen und nicht wegkamen und so. Ja. Hier hat das natürlich auch wieder einen ganz bestimmten Grund. Also es gibt zum einen diesen Lufthansa-Streik, der gerade passiert. Ich hatte so eine witzige Bildüberschrift gelesen. wer die Chef schon im Urlaub und uns versaut er den Trip sozusagen. Also der ist angeblich schon weg und hetzt quasi aus dem Urlaub und sagt, streikt auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, das ist Bild-Zeitung, kein Plan, aber ist natürlich schon witzig. Ich finde ja immer, wenn so ein Streik ist, die Leute wollen halt einfach besser bezahlt werden, Leute. Die brauchen halt einfach bessere Arbeitsbedingungen, ganz im Ernst. Weil du musst dir überlegen, wegen der Pandemie sind ja schon extrem viele Piloten zum Beispiel gekündigt worden oder umgeschult worden. Und generell herrscht an diesen Flughäfen einfach ein extremer Personalmangel. Und dadurch, dass natürlich jetzt wieder Fliegen so möglich ist, das heißt, die Corona-Maßnahmen werden gelockert, man kann quasi wieder einfach so ohne Test, ohne pipapo ins Flugzeug steigen und auf eine Trauminsel fliegen, ist natürlich ein riesen Bedarf da. Ja. Weil die Leute wollen weg, die Leute wollen Sommerurlaub, die haben jetzt die Schnauze voll, die haben gesagt, ich muss jetzt hier raus, ja. So, das passt aber natürlich mit dem Personalmangel nicht zusammen, weil irgendjemand muss die ganzen Sachen ja verarbeiten, irgendjemand muss dich einchecken, die Leute, die Koffer einladen, das Flugzeug fliegen, die Koffer wieder ausladen, das ist eine Infrastruktur, die hinter so einem Flug steckt, das ist ja nicht auszumalen, beziehungsweise können wir uns ja als Normalverbraucher nicht vorstellen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass dieses Bodenpersonal extrem fehlt, ja, oder aber auch Piloten, ja. Und dementsprechend werden extrem viele Flüge gecancelt, Verspätungen, die Schlangen am Flughafen sind extrem, das heißt, du musst halt einfach irgendwie 6 Stunden vorher statt 2 Stunden vorher da sein, um überhaupt durch diese Kontrollen zu kommen rechtzeitig. Ja. Dann musst du Glück haben, ob dass dein Flug überhaupt geht, ja. Und also es ist ein Riesenchaos. Ich habe jetzt gehört, dass, glaube ich, München extrem betroffen war. Ja. Hier in Stuttgart war es nicht so, glaube ich, beziehungsweise nur vereinzelt. Da weiß ich jetzt nicht, weil ich hatte nämlich vor ein paar Wochen, als ich geflogen bin, gar kein Problem. Es war keine Menschenseele am Flughafen. Ja, ich bin reingekommen. Durchgecheckt und tschüss, ja. Also da ging es noch. Ich weiß nicht, jetzt ist halt auch natürlich Hauptreisezeit, ob das jetzt natürlich damit zusammenhängt, dass der Bedarf einfach extrem hoch, weil die Ferien fangen jetzt hier zum Beispiel auch an. Sommerferien gehen jetzt los, jetzt wollen halt alle weg, ja. Also geht natürlich ab. Und klar, dieser Verdi-Streik jetzt mitten in der Ferienzeit ist heftig. Es soll aber quasi nächste Woche wieder ruhiger werden, beziehungsweise der Streik soll beigelegt werden, sofern die Lufthansa, also der Konzern Lufthansa reagiert, ja, also der muss natürlich jetzt auf den Streik reagieren und den Mitarbeitern so ein bisschen entgegenkommen, ne? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, danach sind erstmal keine weiteren Streiks geplant. So klang das jetzt mal. Aber wir wissen es natürlich nicht. Das kann natürlich immer wieder passieren. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das sich regelt und die Leute, die ich kenne, zum Beispiel jetzt auch ihren wohlverdienten Urlaub können. Viel Glück an der Stelle. Aber ja, ist, mein Gott, gibt auch Schlimmeres, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ist ärgerlich, aber gibt auch Schlimmeres. Ein Thema, das letzte Thema für heute, das fand ich sehr, sehr witzig, das hast du jetzt eingebracht. Sag mir doch mal, wer ist Walross Freya? Deine Freundin, oder?
Fast. Okay. Ich hab eine Affinität für Walrosse. Nee, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Das gibt's schon seit ein paar Jahren in Norwegen oder in den skandinavischen Ländern so ein bisschen das Problem, dass die Walrösser gerne gen Hafen kommen. Und seit letzter Woche taucht dieses Walross-Weibchen immer wieder im Fjord vor Oslo auf. Ja? Und was macht es da? Ich meine, es ist ja eigentlich ganz putzig, ne? Die Leute finden es ganz toll, kommen hin, schauen sie es an, aber es versenkt Boote. Es versenkt Boote aber nicht aus bösem Willen, sondern weil es sich darauf sonnen möchte. Das finde ich einfach fantastisch. Es klettert auf die Boote drauf und möchte halt da rumliegen. Weil ihr wisst vielleicht, dass Walrösser am Tag 18 Stunden Ruhe brauchen. Also fast wie ich. Ja,
und du bist ein Walross.
Ich bin eigentlich ein Walross, ja. Und ich würde auch gerne auf einem Boot einfach rumliegen, ja. Das habe ich mir im Hollandurlaub die ganze Zeit gedacht, als ich die Boote da gesehen hatte, ja. Aber die sind natürlich mit, 600 Kilogramm ein bisschen zu schwer für so ein Boot und versenken die, ne. Und vor allem eben Fischereiboote. Und das finden die Fischer vor Ort natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd, ja. Und trotz dieser Aufregung steht aber eine Einschläferung überhaupt nicht zur Debatte. Weil Walrosse in Norwegen naturrechtlich geschützt sind. Ja, also kannst nicht einfach hingehen und sagen, das Walross versenkt hier die ganzen Boote, lass es uns abschießen. Sondern das ist quasi eine Sache, damit müssen die Fischer und die Personen dort vor Ort leben. Und gleichzeitig zieht es unglaublich viele Menschen an, die da natürlich hinkommen und das ganz drollig finden, Fotos machen und so. Ne? Und das findet natürlich auch nicht jeder super, dass sie sich da so drumherum drängeln und quasi eigentlich so ein bisschen Man könnte was sagen, ja, Aufmerksamkeit quasi für das Walross produzieren, was vielleicht, ja, psychologisch auch Auswirkungen auf dieses Walross hat. Weshalb es so gerne dahin kommt zum Sonnen. Ne? Ja. Also das fand ich einfach sehr, sehr lustig, wenn auch ärgerlich für die Bevölkerung vor Ort, dass sie dort ein Walross-Problem haben. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ja.
Sehr gut.
Ja, wie ihr seht, war wieder viel, viel los und wir werden mal sehen, was es dann so in den nächsten Wochen zu berichten gibt.
Was treibt euch um?
Ja, und auch wie immer unsere letzte Kategorie, was treibt uns gerade so um? Und wie immer gebe ich direkt das Wort an dich weiter, meine bezaubernde Paula. Was treibt dich denn gerade um?
Ich muss mal wieder ein Lob an die Menschheit aussprechen. Ich weiß,
schon wieder? Ich höre von dir die ganze Zeit nur Beschwerden.
Ich weiß, wir liefern auch nicht wirklich immer gut ab. Ja? Also wir sind auch manchmal wirklich ätzend und können einfach manchmal richtig bescheuert sein. Ja. Aber manchmal muss man uns auch auf die Schultern klopfen und sagen, mein Gott, die Menschheit ist schon Käpsele, sagt man hier im Süden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe das ja auch bei mir in den Social-Media-Kanälen so ein bisschen verbreitet, weil ich ein riesen Fan einfach bin, generell von allem, was so Astronomie angeht, was Weltraum angeht. Ich bin da ein sehr, sehr, sehr großer Fan, obwohl ich nichts davon verstehe und auch keine Ahnung habe, wie die ganzen Berechnungen durchgeführt werden, verfolge ich alles, was die internationalen NASAs und ESAs und was es da nicht alles gibt, so veröffentlichen. Und jetzt ist ja vor ein paar Monaten das James Webb Raumteleskop in die Atmosphäre gegangen, beziehungsweise 1 Million Kilometer quasi weit weg von der Erde, schwebt das quasi in einer Umlaufbahn und macht Fotos. Macht Infrarotfotos von unserer Galaxie, aber auch viel weiter hinaus, also quasi Deep Space. Sphären, die wir quasi vorher noch nicht beobachten konnten. Es gab ja vorher das Hubble-Teleskop, das kennst du vielleicht.
Ja.
Das konnte wirklich nur so eine gewisse Distanz gucken. Und dieses James Webb-Infrarot-Teleskop, das kann einfach 13,1 Milliarden Jahre gucken. Also das sieht Licht, das 13,1 Milliarden Jahre unterwegs ist. Das Universum an sich hat ja, glaube ich, nur 13,8 Milliarden Jahre. Das heißt, wir kommen fast bis zum Urknall. Ne? Also so die Theorie, dass es den Urknall gab und so weiter. Und dann muss man sie, also dann haben die ersten Fotos veröffentlicht, dann sieht man zum Beispiel die Berechnungen und die exakten Umlaufbahnen von Exoplaneten. Exoplaneten sind Planeten, die nicht bei uns im Sonnensystem verlaufen, sondern in anderen Sonnensystemen, das heißt, die um andere Sterne kreisen. Das ist absolut verrückt. Habe ich dir ja neulich erklärt, dass Sonne, Mond, Sterne eigentlich falsch ist. Ja, es gibt nur Mond und Sterne sozusagen. Unsere Sonne ist ein Stern.
Muss man mal
sagen. Und dann haben sie gezeigt, also sie haben fotografieren können, beziehungsweise zeigen können, wie zum Beispiel Galaxien ineinander verschmelzen, beziehungsweise neue Sterne geboren werden. Sie haben kleine rote Pünktchen im Deep Space-Foto gezeigt, dass quasi, das sind Galaxien, beziehungsweise Lichter von Galaxien, die sind wirklich schon 13 Milliarden Jahre unterwegs, also am Anfang allen Seins entstanden. Und das können wir einfach fotografieren. Also vor 50 Jahren, oder sagen wir mal vor 100 Jahren, ja, Albert Einstein macht Berechnungen, legt Theorien hin und sagt, so und so muss es sein. Und heute können wir diese Theorien fotografieren. Das muss man sich überlegen, wie diese Technik einfach vorangeht. Und jetzt, ich wünsche mir manchmal, ich würde gerne einfach in 1000 Jahren leben. Ja, einfach um zu sehen, wie weit sind wir? Gibt es uns überhaupt noch? Wenn ja, was sind wir? Sind wir überhaupt noch diese Art von Mensch, die wir heute sind? Mhm. Oder sind wir so sehr mit Technologie verschmolzen, dass wir quasi schon halb Roboter sind? Ne? Sind wir vielleicht sogar interplanetare Spezies? Das heißt, wir leben sogar auf anderen Planeten, wie zum Beispiel dem Mars oder sowas. Mhm. Ja? Also gibt es sowas? Können wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen? All diese Fragen. Und heute würden wir natürlich sagen, auf gar keinen Fall, was für ein Schwachsinn. Aber vor 100 Jahren hättest du da jemanden gesagt, wir können bald Galaxien fotografieren, die gerade Milliarden von Lichtjahren weg sind, dann würden die auch sagen, auf gar keinen Fall, was ist mit dir los? Ja? Was ist überhaupt ein Foto, würden die dann fragen. Und deswegen bin so gespannt, was da noch kommt, auch in unserer Lebzeit. Und ich rate jedem nur, das mal so ein bisschen zu verfolgen, was da gerade abgeht, gerade in der Astronomie. Es ist erstaunlich, ja. Und also jetzt James Webb veröffentlicht immer mal wieder neue Fotos. Guckt euch das an, weil man wird so ein bisschen humble dadurch. Also man alles, was wir hier machen, dieser Podcast, dieses Unternehmen, Familien, egal was, es ist so belanglos eigentlich. Sowas von, wir sind ein Furz in diesem ganzen Riesending. Und wenn es uns nicht mehr gibt, dann interessiert das keine Sau. Dieses Universum wird es auch noch Milliarden, Trillionen, Billionen, was weiß ich, Millionen Jahre noch geben. Uns aber nicht, ja. Und das ist auch völlig okay so. Und klar, ne, man kann natürlich dann auch sagen, es gibt da noch eine Religion und gibt vielleicht auch noch jemand da oben, der das alles so ein bisschen anders sieht, aber man wird so ein bisschen geerdet dadurch. Also das finde ich immer so faszinierend und das treibt mich jetzt schon seit der Veröffentlichung dieser Bilder auch so ein bisschen um.
Bist du denn der Meinung, dass es da draußen noch irgendeine andere intelligente Spezies gibt?
1 Million%
Ja,
ich bin mir viel sicherer, dass es so rum ist, als andersrum, dass es kein Leben da draußen gibt. Weil du musst überlegen, also was ist zum Leben notwendig? Wir brauchen Energie, aber nicht zu viel. Also der Abstand zur Sonne muss richtig sein. Wir brauchen Moleküle wie Sauerstoff und wir brauchen Liquid, also Wasser. Ja? Ja. Und diese drei Dinge, die erzeugen dann Chemikalien und das Leben ging ja zack los, als das alles so quasi sich beruhigt hat hier nach Entstehung. Also wie schnell das eigentlich ging und das sind Zufälle, die es zu millionenfach da draußen gibt, weil keiner kann sich vorstellen, wie riesig das da draußen ist und wie viele Möglichkeiten es gibt da draußen, dass es Leben nochmal gibt, vielleicht in anderen Formen, vielleicht in anderen mit anderen physikalischen Gesetzen, alles möglich, ja. Aber ich meine, ich kann dir nicht sagen, dass es auf jeden Fall Leben gibt, aber du kannst mir auch nicht sagen, dass es gar keinen Fall Leben gibt, ja. Also
ja, Leben auf jeden Fall. Also da gehe ich auch von aus. Aber ich sag mal quasi eine Spezies ähnlich intelligent. Eben, ja, genau. Weil das war ja, das ist
ich
ja
glaube,
auch so ein Haufen von
Zufällen. Ich glaube, dass wir gar nicht so intelligent
Zufällen,
sind. Ne? Ja, ich glaube, dass es da noch viel, 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 viel Intelligenteres draußen gibt. Glaube ich. Ja? Also,
wir können es halt nicht beweisen, das ist es ja, ne? Genau.
Vor allem auch auf dieser Erde sind wir ja die einzigen Lebewesen, die so intelligent sind. Ja? Genau, also unsere Gehirne sind so groß, dass wir so komplex denken können. Das können ja andere Lebewesen, Tiere, deswegen unterscheiden wir Mensch und Tier ja nicht. Ja. Ja, aber da draußen gibt es Sachen, also ich bin mir sicher, dass wir irgendwann sogar sicher auf irgendwas stoßen werden. Bin ich mir sicher, ob es in 50 Jahren ist oder in 1000 oder in 10.000, ist egal. Also im Zeitlauf der Menschheit oder im Zeitlauf der Erdgeschichte ist das ja ein Schnips. Ja,
ja, stimmt.
Für uns ist das so unfassbar lang, aber das ist ja keine Zeiteinheit so da draußen. Und dementsprechend bin ich mir 1 Million% sicher. Aber ne, ich kann es nicht beweisen,
ja,
wer weiß, wahrscheinlich nie können. Ja. Aber andere können es auch nicht beweisen, dass es nicht gibt.
Ne? Exakt, das ist immer gut, eine gute Position.
Also ich könnte da noch 100.000 Mal drüber sprechen und es kommt bestimmt auch nochmal vor, wenn wieder irgendwas passiert. Aber ja. Ich
das ist ja auch faszinierend, Leute. Das muss man schon sagen. Ja,
ja. Eure Alberta Einstein. So. Jetzt du, was treibt dich um?
Ich finde es ganz spannend, dass du in diese Richtung gehst, weil das ja schon, weil du ja auch angesprochen hast, so wie sieht das aus mit den ganzen technologischen Fortschritten? Transhumanismus, ne, hast du ja quasi angesprochen, im Sinne von, ja, werden wir in ein paar hundert Jahren überhaupt noch quasi die vorherrschende Spezies sein? Aktuell ja Homo sapiens, ne? Und wenn wir quasi mit der Technologie verschmelzen, was Transhumanisten ja gerne hätten, bedeutet ja nur, dass man quasi durch Technologie, Biogenetik etc. den Menschen auf das nächste Level sozusagen bringt. Denke ich immer nur an das Buch, das ich dir ja auch mal zum Lesen gegeben habe, nämlich Homo Deus. Ja, das ja genau diese Idee verfolgt, nämlich, dass wir jetzt auf dieser Schwelle sind, quasi in einen neuen Evolutionszyklus quasi zu kommen durch die Technologie. Und Technologie ist ja auch mein Steckenpferd. Und ich habe einfach in letzter Zeit so viele gute Bücher in diese Richtung gelesen. Auch das Buch von Precht zu künstlicher Intelligenz, jetzt gerade eins von Hannah Fry zu Algorithmen und wie sie quasi in Zukunft unser Leben ändern, positiv wie negativ, dass das sowas ist, was mir auch die ganze Zeit durch den Kopf geht. Ich hatte es, glaube ich, auch schon in einem unserer Was treibt euch um angesprochen. Ja, die Angst in Deutschland beispielsweise vor technologischem Fortschritt, wegen Jobsicherheit und so weiter. und so fort. Aber wenn man sich das Ganze so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, beispielsweise seit wann wir wirklich an künstlicher Intelligenz arbeiten, dass das eigentlich gar nicht so eine Sache ist, die jetzt gerade erst in den letzten 10, 20 Jahren groß geworden ist, sondern dass mit den ersten Computern in den 50er Jahren schon neuronale künstliche Netzwerke quasi gebaut wurden und sowas. Das sind so Sachen, die einfach zeigen, wie weit wir als Menschen technologisch quasi schon fortgeschritten sind, was wir können. Und deswegen habe ich nämlich auch gerade eben gefragt, ne, was, ob du denkst, dass da draußen noch eine andere so intelligente Spezies quasi unterwegs ist, die sowas schaffen kann, wie wir geschaffen haben. Dass das einfach so Sachen sind, wo ich mir jedes Mal denke, was wird in den nächsten 10, 20 Jahren passieren, dass das einfach so große Veränderungen auch in unseren Alltag bringen wird. Weil, wie du sagst, ne, vor 50, vor 100 Jahren hätte sich niemals jemand ausgedacht, dass wir jetzt irgendwie Hunderte von Kilometern oder Millionen von Kilometern ein Teleskop hinschicken können und auf einmal sogar hier Fotos davon sehen können, obwohl es 1 Million Kilometer entfernt ist. Das musst du ja, also wie funktioniert das überhaupt? Wer kam auf die Idee, das überhaupt zu erschaffen, dass sowas funktioniert und so? Ja? Das ist ja einfach nur abgefahren. Und von daher finde ich vor allem hier halt eben immer schön, dass quasi so auch aus der historischen Sicht zu sehen und zu sehen, dass diese Entwicklungszyklen, die wir hatten, über die Jahrhunderte immer kleiner geworden sind. Ne? Mhm. Zwischen Agrarrevolution, industrieller Revolution, der ersten, der zweiten industriellen Revolution und dann eben auch jetzt der digitalen Revolution und dann eigentlich fast jedes Jahr jetzt oder zumindest alle 10, 5 Jahre so große Sprünge auf einmal drin sind, ja? Mhm. Dass man sich überhaupt nicht ausdenken kann, was jetzt in den nächsten Jahren kommt. Ich hatte gestern ein Kapitel gelesen in Hello World, so heißt das Buch von Hannah Fry über Algorithmen, dass beispielsweise schon Anfang der 2000er Wettbewerbe gemacht wurden zu selbstfahrenden Autos. Ne? Mhm. Über 200 Kilometer Strecke mussten die fahren in Amerika und es wurde ein Preisgeld von 1 Million ausgejubelt. Ist eigentlich eine kleine, ich sag mal, versteckte Operation des Verteidigungsministeriums von Amerika gewesen. Mhm. Im ersten Jahr war die beste 11 Kilometer. Ein einziges Auto konnte so weit fahren. Alle anderen sind nach irgendwie 500 Metern schon irgendwo stecken geblieben. Das Jahr darauf haben alle Autos mindestens 11 Kilometer geschafft und der Großteil die ganze Strecke. In nur einem Jahr.
Ja.
Und das zeigt ja, was hier gerade abgeht.
Und das ist aber auch Bündelung von Ressourcen und von Know-how. Also jetzt gerade auch bei James Webb, es arbeiten einfach 20.000 Leute da dran, ja, weltweit.
Abgefahren.
Also das ist eine Gemeinschaftsorganisation. Deswegen, es bringt uns überhaupt nichts, uns gegenseitig zu bekriegen, sondern wir müssen zusammenarbeiten und jeder muss sein Know-how mit einbringen und jeder muss auch seine Kultur mit einbringen, seine Denkweise, seine Komplexität, ja, weil das können nicht nur Dichter und Denker aus Deutschland, sondern da müssen die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, die Inder, die Pakistanis, egal wer, alle müssen da mitarbeiten. So. Ja. Und dann kriegen wir sowas Großes raus, ja. Und das ist so bescheuert, dass wir uns auf der anderen Seite bekriegen wegen so wirklich Scheißdreck, ja.
Und das umso trauriger auch, dass gestern eben ja rauskam, dass Russland den Vertrag mit der ISS gekündigt hat, ne, mit der Internationalen Raumstation.
Ja.
Weil eigentlich in den Verträgen festgehalten wurde, dass die ISS unantastbar ist und egal, was auf der Erde passiert sozusagen zwischen den Staaten, alle daran kollaborieren. Und so schnell kann es gehen.
Das geht halt nicht, genau. Eine Frage habe ich noch zu deinem Thema. Mhm. Glaubst du, also es gibt ja dieses Bioengineering, ne? Also quasi Veränderung von Erbgut, Veränderung von Zellen, Verjüngung, Reverse Aging und so weiter. Mhm. Also dass man quasi wirklich einfach jünger wird wieder und so weiter. Glaubst du daran? Glaubst du, dass das gerade in der Biologie, Technologie so eine große Rolle spielen wird, dass wir einfach unsere DNA verändern können, dass wir quasi irgendwann bestimmen können, welche Babys wir bekommen, dass wir jünger werden, unsterblich vielleicht sogar, ne?
Das mit dem Jüngerwerden und sterblich weiß ich nicht. Ja? Das maßgeschneiderte Babys und Gene verändern auf jeden Fall. Wie du weißt, meine Ex-Freundin forscht ja genau in diesem Bereich von Genmanipulation durch CRISPR, so nennt sich dieses Protein, mit dem man quasi die eigene DNA modifizieren kann. Sie forscht in dem Bereich für Gain-Doping, ne? Also wie das missbraucht werden kann, um Sportler quasi zu dopen. Aber da das in der Entwicklung ist, Ja, und das eben auch vor allem für positive, ich sehe immer das Positive daran, ne? Für positive Zwecke. Wir können Krankheiten damit ausrotten. Ja? Ja. Du kannst, wenn du eine schwere und chronische Krankheit hast, die das dann am Ende sozusagen initiieren und bist gesund. Ja? Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ja. Glaube ich sehr fest daran, dass das quasi entwickelt wird. Das wird wie immer so sein, das stand ja auch so ein bisschen in Homo Deus drin, wie du vielleicht noch weißt, dass gerade solche Technologien am Anfang immer nur denen vorbehalten sind, die das Geld dafür haben, weil es sehr teuer ist, sowas zu entwickeln. Ja. Und es dauert immer sehr lange, bis sowas im Massenmarkt angekommen ist. Das heißt, das ist so eine Gefahr, die man ethisch natürlich auch sehen kann. Gibt es dann so ein, ja, ich sag mal, so eine Spaltung zwischen normalen Menschen und Übermenschen, ne?
Mm.
Und
es wird 100% so kommen.
Ja, genau. Und ist es ethisch, so. Und dann, ne, ist es ethisch vertretbar, dass man seine Kinder sozusagen bioengineeren kann und so weiter und so fort. Ja. Das sind alles so Sachen, mit denen müssen wir uns definitiv auseinandersetzen in den nächsten Jahren. Definitiv.
Ja, und dann ist natürlich auch Thema Überbevölkerung, wird dann immer konkreter, weil wenn wir plötzlich alles heilen können, wenn wir plötzlich jünger werden, wenn wir plötzlich, statt älter, wenn wir noch älter werden als sowieso schon, dann wird es immer voller hier. Ne?
Ja,
ist
absolut.
Ja so. Absolut. Deswegen, man muss da halt natürlich auch immer gucken, okay, gleiches Recht für alle, ja, aber wie weit dürfen wir mit der Technologie denn gehen?
Genau. Und sind manche Menschen gleicher als andere?
Guter Satz. Nee, aber ohne uns selbst auszurotten. Ja, also absolut. Wir wollen ewig leben und haben aber ganz schnell mal kurz eine Riesenkatastrophe vor Augen. Ja. Und ich meine, keine Ahnung, ob wir überhaupt so weit kommen. Ich meine, wenn man sieht, wo es gerade hingeht, wir müssen uns jetzt hier erstmal wieder sortieren. Haltet zusammen, Leute. Seid
das
nett
auf jeden Fall,
zu allen und jedem. Habt Respekt. Und denkt dran, Kundensupport ist alles.
Welch ein wunderschöner Schlusssatz, meine Liebe. Ja, es war mir auch diesmal eine absolute Freude, mich mit dir so lange zu unterhalten. Leute, wie immer, vielen lieben Dank, dass ihr uns so fleißig zuhört, dass ihr Kommentare da lässt. Wie immer, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, meldet euch sehr gerne bei uns. Bewertet uns auf allen Plattformen, wenn ihr Bock darauf habt, wenn euch das gefällt. Kommt immer über Feedback. Und Paula, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, dann wieder Sonderfolge. Wir haben wieder einen spannenden Gast. Schaltet ein. Wir freuen uns. Bis dann.
Macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.
Ciao.